Amén. Ja, das sind so diese Momente, die wir lieben, wenn Gott mit seiner Gegenwart einfach uns beschenkt. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade ging, aber ich empfinde das, ich habe eine tiefe Liebe gerade einfach empfunden, gespürt und von Gott. Und ich weiß nicht, also es ist so, ich merke, darum geht es doch, oder? Diese tiefen Berührungen und wir werden eine Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind, in dieser Atmosphäre eine Ewigkeit bei ihm leben. Ist das nicht herrlich? Das ist, und da geht es nicht nur um Gefühl, sondern es geht um eine Wahrheit, die wir erfahren, die wir erfassen, die wir manchmal nur punktuell erleben, aber dann, und ich hoffe natürlich immer mehr, und dann in der immer und in Ewigkeit. Ich möchte euch am Anfang der Predigt eine Geschichte erzählen von einem Mann, der heißt David Hamilton. Und dieser junge Mann, der ist in Nordirland geboren. Und der war bei der UVF. Die UVF ist eine protestantische Terrororganisation. Und mir war gar nicht bewusst, dass in Irland die Protestanten und die Katholiken so stark verfeindet waren, dass sie sich richtig bekriegt haben und dass es Terrorzellen gab. Das hallt ein bisschen, oder? Kann das sein? Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Okay. Und dieser junge Mann ist quasi aufgewachsen und er hat einen ziemlich starken Hang und Drang zur Gewalt entwickelt. Und eine Szene zum Beispiel, er war in so einer Kneipe, wo er regelmäßig war, und dann hat irgendjemand, ich meine, das war irgendjemand seine Freundin irgendwie dumm angemacht, und dann hat er so ein Glas genommen, und dann hat er ins Gesicht des Mannes geschlagen und ihm seine Nase abgerissen. Und so ein Typ war der so, wenn er da war, dann, ja, er hat so ein bisschen nach Konflikten auch gesucht und ganz stark war so, dass sie diese IRA-Terrororganisation in Irland, die ja auch bekannt ist ja weltweit, und die haben sich halt bekriegt. Und er wurde immer stärker reingezogen in diese UVF quasi das Gegenüber. Und die haben irgendwann angefangen, Bomben zu schmeißen. Und hat also erzählt, dass sie, als sie angefangen haben mit Bomben, sind sie in das Haus mit den Leuten und er sagt, die waren total dumm, die haben die Bombe angezündet und dann waren die noch in dem Gebäude und dann hat sie fast alle zerfetzt. Er hatte keine Klamotten mehr irgendwie fast gefühlt an, also ihm ist aber nichts passiert. Aber also so ein Typ war er immer stärker in diese Gewalt rein und dann irgendwann saß er im Gefängnis halt für seine Gewaltverbrechen und in diesem Gefängnis war es an einem Tag, wo er den Müll rausbringen musste, also quasi das war Kohlblätter, musste er zu so einem Müllberg hinbringen und geht dorthin und dann steht er vor diesem Müllberg und sieht so rote Bücher auf dem Müllhaufen. Und er guckt sich das an und er sieht, das sind Gesangsbücher. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich die jetzt hier nehme, dann wird es auffällig, dann fällt es den Leuten auf, ich überlege mir was am nächsten Tag. Hat er da gefegt an dieser Ecke und dann hat er geguckt, dass ihn niemand sieht und er dachte, ihn sieht niemand und nimmt so zwei Gesangsbücher, steckt sie sich ein und dann kommt ein Mitarbeiter von der Zelle, kommt auf ihn zu und sagt, ja, du dachtest, wir sehen dich nicht, es wurde alles auf den Kameras aufgenommen und wir haben, komm mal mit und dann ist er zu dem Chef dieser Einrichtung, ist er dann ins Zimmer, wurde reingebeten. Und da wurde er richtig fertig gemacht, ne? Was das soll, warum er sich einfach irgendwelchen Sachen hier bedient und wurde zusammengeschrien und dass er das auf gar keinen Fall wieder machen soll. Und dann war der fertig, der ihn zusammengebrüllt hat, verlässt sein Zimmer und dann steht der David in dem Raum, bedröppelt da und steht aber und sieht die Gesangsbücher auf dem Tisch liegen. Sieht sie so liegen, keiner im Raum und nimmt sie und steckt sie sich ein. Geht in seine Zelle und liest da drin und blättert da drin. Und es waren christliche Lieder, also ein christliches Gesangsbuch. Und dann las er immer mehr da drin und er gab sein Leben in dieser Zelle, gab sein Leben Jesus, entschied sich radikal und hat eine Liebe und eine Wärme und eine Vergebung von Gott erfahren in dieser Zelle. Das hat sein Leben komplett verändert, komplett auf den Kopf gestellt. Und er fing an, Gott zu suchen, Gott zu erleben, auch in dieser Zelle. Und nach seiner Haftentlassung begann David für Prison Fellowship in Manchester zu arbeiten. Und diese Organisation half Verbrechern, also half, dass sie bei einem Rehabilitationsprogramm teilnehmen konnten. Und danach arbeitete er einige Zeit in der Jugendarbeit. Er gründete das Schulungszentrum The Ark in Manchester. Und dann gründeten sie auch so einen Dienst, der nennt sich Street oder Straßensamariter. Und sie fingen an, Menschen zu erreichen, Menschen zu dienen, die auf der Straße leben und so weiter. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil für Gott ist es kein Problem, Leben, die völlig kaputt sind, mit denen niemand mehr was anfangen kann, wiederherzustellen. Gott ist in der Lage, jedes Leben, wo auch immer dieses Leben steht, zu nehmen, zu heilen und wiederherzustellen. Amen. Jemand hat mal gesagt, dass die Generation, unsere Generationen, so beschrieben werden. Die Jugend ist ein Fehltritt, die Reife als mühsamer Kampf und das Alter eine Reue. Klingt ziemlich traurig, oder? Ziemlich düster. Aber denken wir doch kurz darüber nach. Ein bisschen ist was Wahres dran. Viele tappen durch die Jugend, kämpfen sich durch das Erwachsenensein und im Alter sagen sie, ach, hätte ich das doch anders gemacht in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir heute oder du schaust diese Predigt zu oder du hörst diese Predigt an, vielleicht geht es dir, wenn du auf dein Leben schaust, du fragst dich, du sagst, Mensch, da ist Zerbruch in meinem Leben, da sind Dinge in meinem Leben und ich weiß nicht, wie das wiederhergestellt werden kann. Ich habe Dinge in meinem Leben erlebt, da ist eine Last auf meinem Leben, da wurde mir was angetan oder ich habe Leute verletzt und ich weiß nicht, wie da Wiederherstellung passieren kann. Und ich habe diesen starken Impuls gehabt, über dieses Thema heute zu predigen. Und wenn dich das betrifft, dann habe ich eine Botschaft für dich. Gott kann dein Leben wiederherstellen. Und Gott kann heute damit weitermachen in dem Prozess, den er bei dir schon längst begonnen hat. Gott kann nämlich dein Leben neu gestalten und Gott wird es, wenn du es ihm erlaubst, das tun. Das glaube ich ganz fest. Gott stellt wieder her. Und der Text, den wir uns heute anschauen, ein ganz spannender, zu dem es so viel zu sagen hätte geben, aber wir schauen uns aus einer bestimmten Perspektive an, steht in Jeremia 18, 1 bis 6. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Ich will dir dort etwas sagen. Ich ging zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Da sagte mir der Herr Folgendes, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Der Titel der Predigt heute lautet, wie Gott zerbrochene Leben wieder aufbaut. Wie Gott zerbrochene Leben wieder aufbaut. Nun, hier ist von Jeremia die Rede. Und Jeremia ist in Anatot im nordöstlich von Jerusalem geboren. Und er war von Geburt an berufen von Gott für einen großen Auftrag. Wir lesen das zum Beispiel in Jeremia 1, 4 bis 10 schaut. Gott sagte zu mir, der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Übrigens, bevor du geboren wurdest, kannte dich schon der Herr. Amen. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Ach, allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Ich höre auch meine oder Vielleicht hast du auch so irgendwelche Gedanken, die lügen, wenn Gott Berufung ausspricht. Ja, ich kann dies nicht, ich kann das, jenes nicht. Und Gott sagt, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortet der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich dir. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und entreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst du pflanzen und aufbauen. Jeremia war also ein zurückhaltender, schüchterner Typ, ein Mensch, der nicht so an sich geglaubt hat. Und Gott beruft diesen Jeremia, und Jeremia lebte in einer Zeit des geistlichen totalen Niedergangs. Israel war völlig verwirrt. Da waren Zustände, er prangerte zum Beispiel in dem Buch Jeremia, kannst du lesen, den Götzendienst von dem Volk Israel an. Sie fingen an, die Götter von den Kanaanitern anzubeten, und sie errichteten sich überall im ganzen Land, fingen sie sich an, irgendwelche Götzenskulpturen aufzubauen und diese Götter anzubeten. Jeremia prangerte die Korruption der Führer an. Er klagte die Priester, die Könige und die Propheten an, korrupt zu sein und sich von der Tora, von Gottes Wort, von Gottes Gesetzen sozusagen abzuwenden und eigene Dinge zu tun. Er prangerte soziale Ungerechtigkeit an. Er sagte, die Witwen und Waisen und die Flüchtlinge, ihr nutzt sie schamlos aus. Ihr müsst für sie da sein. Ihr müsst ihnen dienen. Ihr müsst für sie sorgen. Er prangerte die Heuchelei ihrer Anbetung an. Die Israeliten beteten im Tempel Gott an und während sie außerhalb die anderen Götter anbeteten. Und was sie gemacht haben, einige Israeliten, sie fingen an, jetzt, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, die fingen an, Babys zu opfern für diese dämonischen Kulte. In dieser Zeit lebte Jeremia. Das war eine Zeit des geistlichen und politischen totalen Niedergangs. Und er war mit einer Ignoranz konfrontiert mit diesem Volk Gottes. Trotz wiederholter Warnungen und Bitten zur Umkehr von Jeremia lehnten die Führer des Volkes ihn ab und sie brachten ihn sogar ins Gefängnis, kann man nachlesen. Jeremia ist als der weinende Prophet bekannt geworden. Er hat geweint über den Zustand des Volkes, seines Volkes. Sein Herz war über die Sünde des Volkes zerrissen und Jeremia war es, der die Klagelieder geschrieben hat. Die Klagelieder kommen von ihm, weil es ihn zerriss. Er weinte über die Sünde, über dass das Volk gebrochen hat mit ihrem Gott. Nebenbei bemerkt, ich glaube, dass das ein Teil der Berufung von Leitern ist, dass unser Herz zerbrochen ist über die Sünde und die Gottlosigkeit in dieser Welt und in dem Leib Jesu. Dass wir vor Gott treten und sagen, Gott, bitte, berühr dieses Land. Berühr die Menschen, dass Veränderung und Heilung passiert. Amen. Und Jeremia ist der letzte Prophet vor der eigentlichen totalen Katastrophe, nämlich dem Exil von Israel, im babylonischen Exil, wo sie 70 Jahre im Exil waren. Er war der letzte Prophet. Und dann kam das Exil. Dann kam die Katastrophe. Nun, Jeremia, was der Name bedeutet, Jahwe gründet und Jahwe erhebt. Gott gab Jeremia eine Vision der Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit, ihr Lieben. Das ist mein Gott, an den ich glaube. Das ist der Gott, an den wir glauben. Nämlich in der Situation der Hoffnungslosigkeit, in der Finsternis, kommt Gott mit seinem Wort, mit seinem Licht und bringt Hoffnung. Er sagt in Vers 2, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter, ich will dir dort etwas sagen. Gott zeigt Jeremia, wie er das, was kaputt gegangen ist, wieder aufbaut. Dein Leben ist vielleicht kaputt gegangen an manchen Stellen. Am Sonntag waren wir auf Fehmarn und ich habe dort predigen dürfen und nach dem Gottesdienst entschied sich ein junger Mann, der aktuell eine Drogentherapie macht. Und ich holte ihn nach vorne, ich legte meine Hand auf sein Herz. Sein Herz pochte so sehr, ich habe das Empfinden gehabt, es zerspringt gleich, es fliegt gleich raus. Gott ist in der Lage, das Leben dieses Menschen wiederherzustellen, egal wie kaputt es ist. Amen. Vielleicht hast du eigene Fehler gemacht oder Menschen haben sich an dir schuldig gemacht. Das Buch Jeremia zeigt, dass auch die Sünde des Volkes von Israel, dass sie mit Gott gebrochen haben. Und vielleicht lebst du ohne Gott, lebst du in Sünde. Gott zeigt dir, wie er dein Leben zu seiner Ehre wieder aufbauen möchte. Wir sehen 5 Dinge, die Gott tut in diesem Text. Durch sein Wort, durch einen Prozess, durch seine Gnade, durch seine Geduld und durch seine Allmacht. Wir beginnen mit dem ersten durch sein Wort. Schauen wir mal. Jeremia 18, 1 bis 2. Der Herr gab Jeremia eine weitere Botschaft. Er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Ich will dir dort etwas sagen. Nur die Töpferkunst hat sich zu heute eigentlich fast gar nicht verändert. Es ist heute natürlich ein bisschen moderner geworden. Da kommen modernere Dinge dabei raus. Aber die Prinzipien sind die gleichen. Wir haben heute moderne Gemeinden, wir haben Bibelprogramme, die sind so komplex, die sind so stark und mächtig. Wir haben Podcasts, Online-Ressourcen, von denen hätte Jeremia nicht mal zu träumen gewagt. Aber das Prinzip, wie Gott die Welten und die Leben von Menschen aufbaut, haben sich nie verändert. Es ist immer gleich geblieben. Und das Prinzip ist, Gott beginnt immer mit seinem Wort. Amen. Wir lesen in Markus 4, 26 bis 27 etwas über Gottes Reich. Und hier steht es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Nun, vielleicht sagst du, dass du nicht verstehst, wie Gott durch sein Wort sein Leben verändert. Ich sage dir auch, ich verstehe auch nicht, wie ein kleiner Same, wenn du in die Erde setzt, wächst und Frucht bringt und Millionen von Menschen ernähren kann. In dem Samen liegt die Kraft dazu. In dem Wort liegt die Kraft dazu, Milliarden von Menschen geistig zu versorgen. Wir verstehen es vielleicht nicht, aber es ist das Wort, was in sich Kraft hat. In Markus 4, Vers 28 heißt es, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Seht ihr, Jesus war fasziniert davon. Er sagt, nehmt die Samen, legt sie in die Erde und von selbst fängt es an, natürlich und mit den richtigen Bedingungen, fängt etwas hervorzuwachsen, fängt an, Frucht zu tragen, Menschen zu versorgen. Und Jesus sagt, und genau so ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat nur einen einzigen Platz, wo es hin muss, und zwar in deinem und meinem Herzen. Es bringt uns nichts, das Wort Gottes nur als App zu haben. Es bringt uns nichts, das Wort Gottes im Regal zu haben. Es bringt uns alles nichts. Es bringt uns nichts, einmal die Woche am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, ein Wort vom Pastor oder vom Prediger zu hören und dann mit dem Wort in die Woche zu gehen. Das Wort ist wie der Same, der muss in dein Herz. Und nur dann und mit den richtigen Bedingungen fängt es an zu wachsen und Leben hervorzubringen und dein Leben anfangen zu transformieren. Amen. Vielleicht sagst du manchmal, warum tut Gott nichts? Warum tut Gott nichts in meinem Leben? Die Wahrheit ist, Gott hat schon längst alles getan für dich. Du musst die Perspektive ändern. Wir denken manchmal, Gott, warum tust du nichts? Und Gott sagt, ich habe alles getan. Mein Samen habe ich auf die Erde gebracht. Mein Samen ist Mensch geworden. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Jesus ist das Wort Gottes, was lebendig geworden ist. Seht im Bild, er starb. Er wurde in die Erde, unter die Erde gebracht. Aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er ist auferstanden. Und nun bringt er Leben hervor, allen, die zu ihm kommen. Amen. Er ist das lebendige Wort. Du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Amen. Du musst ihn aufnehmen, du musst mit ihm leben, du musst ihm dein Leben geben, du musst Buße tun, du musst zu ihm kommen. Und das beginnt, da beginnt sich dein Leben zu verändern. Und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann brauchst du das Wort weiterhin. Zweitens, Gott verändert uns, Gott heilt uns und stellt wieder her. Zweitens, durch den Prozess des Wirkens des Heiligen Geistes. Woher habe ich das? Schaut mir Vers 3. Ich ging zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Interessant ist, dass dieser Töpfer den Ton nicht wegschmeißt, er macht ihn neu. Und das ist unsere Hoffnungsbotschaft. Wie auch immer dein Leben missraten ist, für Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Amen. Alles, was Gott in die Hände bekommt, alles kann er neu machen. Gib Gott eine Erde, er macht sie neu. Gib Gott ein Universum, er macht es neu. Gib Gott dein Herz, er macht es neu. Wer von uns hätte Jakob berufen, der seinen Bruder belügt? Wer von uns hätte David berufen, der ein Ehebrecher war? Wer von uns hätte Petrus berufen, der Jesus verleugnet? Wer von uns hätte Saulus berufen, der dafür verantwortlich war, dass viele Christen getötet werden? Gott hat Jakob nicht auf den Schrotthaufen geworfen. Gott hat David nicht auf den Schrotthaufen geworfen. Gott hat Petrus nicht auf den Schrotthaufen geworfen. Er hat Saulus nicht auf den Schrotthaufen geworfen. Und wird dein Leben nicht auf den Schrotthaufen werfen. Der Töpfer nimmt die Tonscherben oder den Ton. Und was tut er? Er reibt Wasser jetzt in diesen Ton rein. Und Wasser ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in uns. Und was tut der Heilige Geist? Er reibt sich in unser Leben. Er fängt an, uns zu transformieren, uns zu verändern. Und solange, ich sag mal, wir in unserem Herzen vom Heiligen Geist nass sind, erfüllt sind, können wir geformt werden. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Ihr Lieben, unsere Bestimmung ist es, in den Händen des Töpfers zu sein. Der Töpfer ist Gott und er formt uns und unser ganzes Leben. Und es braucht Wasser und es braucht auch Feuer. Johannes der Täufer sagt, dass Jesus gekommen ist, um mit dem Heiligen Geist und Feuer zu taufen. Es braucht Wasser des Heiligen Geistes, um uns zu formen, zu füllen und zu erneuern. Deswegen ist es so wichtig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Aber es braucht auch das Feuer des Heiligen Geistes, um die Schadstoffe und die Dinge in unserem Leben rauszubrennen. Und mit zunehmender Temperatur wird das Muster, was Gott in unser Leben fordert, geprägt und eingebrannt. Schaut in Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Der Prozess, den Gott in unserem Leben vollzieht, ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Jetzt frag mal deine Frau, wie weit du in diesem Prozess schon bist. Oder frag deinen Freund oder deine Kinder. Da ist bestimmt noch Luft nach oben, oder? Amen, danke Wolfgang. Es braucht ein ganzes Leben. Er ist das Bild, heißt es hier, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wenn Jesus dich anschaut, dann sieht er Jesus, der in dir immer mehr Gestalt annimmt. Das ist doch genial, oder? Und jede Berührung von Gott trägt dazu bei, dass wir geformt werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und dass die hässlichen Dinge in unserem Leben, dass sie verschwinden und entfernt werden. Gottes Feuer wird uns nicht verbrennen, es wird uns reinigen. Das Feuer macht das Muster dauerhaft. Schaut in Jesaja 43, 1-2. Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Wenn du durch eine schwere Prüfung gehst und in der Hand des Vaters bleibst, in der Hand Gottes, Gott gibt dir eine Verheißung. Dieses Feuer wird dir keinen Schaden geben, wird dich nicht verbrennen. Wie er das macht, keine Ahnung. Manchmal fühlt es sich trotzdem so an. Aber er sagt, du bleibst in meiner Hand, ich forme dich und du wirst Jesus immer ähnlicher werden. Drittens, durch seine Gnade. Wir sehen in Vers 4, wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Ich möchte euch eine Geschichte von Gordon MacDonald vorlesen in dem Buch Rebuilding Your Broken World, also Wiederaufbau deiner zerbrochenen Welt. Er schreibt, als Kind habe ich einmal eine Lampe umgestoßen, die meinen Eltern sehr teuer war. Ihr Keramikschaft zerbrach an einer Seite, als sie auf den Boden aufschlug. Da ich zu diesem Zeitpunkt allein im Zimmer war, konnte ich sie wieder auf den Tisch stellen und die Lampe so drehen, dass der Riss nicht sichtbar war. Das blieb tagelang so und jeden Morgen wachte ich mit der Angst auf, dass an diesem Tag der Riss entdeckt werden würde und ich den Zorn meiner Eltern zu spüren bekommen würde. Ich erstarrte jedes Mal, wenn meine Mutter oder mein Vater sich der Lampe näherte. Ich stellte mir die Reaktion in dem bevorstehenden Moment vor, wenn die unvermeidliche Entdeckung stattfinden würde. Je länger die Konfrontation hinausgezögert wurde, desto schlimmer schienen mir die Folgen zu sein. Dann war es soweit. Der Tag, an dem meine Mutter die Lampe abstaubte und den Riss fand. Hast du das gemacht? Fragte sie. Ich konnte nur mit Ja antworten und mich zusammenreißen, ihr zu erzählen, was passiert war. Aber Mutter sagte kein Wort. Sie brachte die Lampe in die Küche, klebte die Teile so zusammen, dass sie wieder fest zusammenpassten und stellte sie nach ein paar Stunden wieder auf den Tisch. Der Riss war immer noch da, aber die Lampe war wieder hergestellt. Und sie erfüllte jahrelang ihren Zweck. Und dann schreibt er, zerbrochene Welten mögen immer Risse haben, die uns an die Vergangenheit erinnern. Das ist die Realität. Aber manchmal ist die Gnade Gottes wie der Kleber, mit dem meine Mutter ihre Lampe zusammengeklebt hat. Die geklebten Ränder können stärker werden als die ursprüngliche Oberfläche. Gottes Gnade ist in der Lage, unser Leben, die Risse, die da sind, der Zerbruch, so zusammenzuführen, dass das Ergebnis danach stärker und stabiler und fester ist, als es jemals war. Er ist in der Lage, Menschen, die aus dem tiefsten Zerbruch kommen, heilen und wiederherzustellen, ihnen Perspektive zu geben, ihnen Hoffnung und dass sie ein Segen sind für andere Leute. Amen. Viertens baut Gott uns wieder auf durch seine Geduld. Wir lesen in Vers 4, wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seinen Erwartungen nicht entsprach, nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genauso aussah, wie er es haben wollte. Wisst ihr, der Töpfer lässt sich Zeit mit dem Ton, bis es die Form annimmt, bis wie er es haben möchte. Und als ich an diesem Punkt war, der Predigt, dachte ich so, vermutlich ist das für uns die schwerste Prüfung. Dieses Warten, bis die Dinge so werden, wie Gott sie haben möchte, dass sie sich verändern. Wie lange noch soll ich warten? Kennst du das? Wie lange soll ich noch beten für diese Sache? Und vermutlich ist, und Gott nimmt sich die Zeit. Gott lässt sich Zeit. Weil Gott ganz genau weiß, Gott ist allwissend, er weiß, was er aus dir machen möchte, weil er dich von Anfang an berufen hat. Er hat dich von Anfang an gesehen, du bist sein. Amen. Er liebt dich. Er sieht dich. Und E.W. Tozer, ein Theologe, hat Folgendes gesagt. Gott hat unendlich viel Geduld und Verständnis und wartet, bis ein zögerndes Herz die Wahrheit ergreift. In der Zwischenzeit sollten wir ruhig und vertrauensvoll sein. Zu gegebener Zeit führt uns Gott durch den Jordan. Es ist nicht gut, sich von ihm loszureißen und voranzurennen. Zu viele haben es getan und ihren Glauben damit schwer belastet. Hier heißt es, bis es genauso aussieht, wie er es haben will. Das fünfte ist durch seine Allmacht. In Vers 6 heißt es, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen wie mit diesen Töpfen, wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so bist du in meiner Hand. Und Hiob sagte Folgendes, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Gott sagt, schau dir diesen Ton an. Schau ihn dir an. Ich kann mit ihm so umgehen, wie ich das möchte. Und Gott sagt noch etwas Wichtiges. So wie der Ton in meiner Hand, so bist du Israel in meiner Hand. Gott hätte Israel verwerfen können. Israel hat Gott den Rücken gekehrt, aber Gott sagte, nein, ich verwerfe dich nicht. Du bleibst in meiner Hand und ich entscheide mich, dich wieder neu aufzubauen. Ihr Lieben, Israel ist für Gott wichtig. Amen. Er baut sein Volk wieder auf. Dieses Volk ist ihm ans Herz gewachsen. Und er ruft sein Volk Israel, er ruft es zu sich und sagt, komm zu mir, lass dich heilen, lass dich wiederherstellen. Und deswegen gibt es auch bei dem Volk Israel, gibt es auch Erweckungen, gibt es Menschen, Juden, messianische Juden, sie kommen, sie erkennen, sie sehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sie fangen an, ihn zu glauben. Und sie fangen an, da reinzugehen, wo sie eigentlich sein sollten. Aber der Text von Jeremia bezieht sich nicht nur auf das Volk Israel, sondern für jeden Einzelnen. Er sagt, wie auch immer dein Leben aussieht, ich bin in der Lage, es wiederherzustellen. Komm zu mir in meiner Allmacht. Ich mache mit deinem Leben, was ich möchte. Und ich glaube, diese Botschaft ist gerade bei uns, ich sag mal, charismatischen Kreisen ein bisschen untergegangen, dass unser Leben dazu da ist, zu Gottes Ehre da zu sein und nicht zu meiner Ehre. Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung, sondern um seine Verwirklichung in meinem Leben. Und wir sind zu stark, dieses Individualistische und ich will meins, Gott, bitte hör mein Gebet. Und Gott sagt, hörst du mir zu, was ich für dich will? Ich will für dich viel mehr, viel schönere, viel heiligere Dinge, als du für dich und dein Leben möchtest. Wende dich seiner Allmacht zu, wende dich seiner Weisheit zu. Sag Gott, hier bin ich. Gott, ich bitte, nimm mein Herz, hilf mir, heile mich. Komm mit all dem Schrott deines Lebens. Komm mit der Sünde deines Lebens. Und ich finde das so bewegend in diesem Text, wie Gott mit Jeremia spricht. Er sagt, schau dir das Volk Israel, schau, wie sündig sie sind. Schau, was sie alles tun, den Götzendienst. Sie werden Kinder geopfert. Schau, was sie alles machen. Sie drehen mir den Rücken zu. Guck mal, wie sie unterwegs sind. Erinnert ihr euch? Es gab schon mal eine Zeit, die so finster war, dass Gott eine Flut über die Erde brachte. Und Gott sagt zu Jeremia, schau dir dieses Volk an. Schau dir diese Menschen an. Und dann sagt er, ich nehme sie in meine Hand und ich mache was Neues draus. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Und was sagt er? Er macht das. Das Volk Israel hat sich gesträubt und Gott sagt, ich nehme es und ich mache es neu. Und das, ihr Lieben, erlebe ich auch, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Da ist Rebellion vor, da sträubt man sich. Und Jesus kommt und macht neu. Er nimmt diesen Ton, dieses Herz, und er macht es neu. Und plötzlich stehen die Leute da, weinen und sagen, das ist ja toll mit Gott. Warum? Weil er der liebende Vater ist. Weil er in unser Leben kommt. Weil er souverän ist. Weil er allmächtig ist. Weil er Gott ist. Er hat dich nicht verworfen. Halleluja. Ich glaube, wir könnten Gott danken und ein Lied tausend Lieder singen, dass er mich nicht verworfen hat. Wie kaputt waren wir doch? Wie kaputt sind wir vielleicht auch? Und Gott schaut uns an und sagt, ich werf dich nicht weg. Du bist mir viel zu wichtig. Du bist mir viel zu kostbar. Du bist mir viel zu heilig. Warum? Weil ich dich gemacht habe. Gott schaut auf dein Leben und er sieht deine Scherben. Was machst du mit ihnen? Gib sie ihm. Er formt dich. Er macht dich neu. Und vielleicht versuchst du, deinen Zerbruch zu verstecken oder zu verschleiern. Aber Gott sieht alles. Gott macht alles neu. Es gibt eine Geschichte, die habe ich schon vor längerer Zeit mal hier erzählt, von Fabio Chaves. Fabio Chaves ging nach Paraguay auf eine Müllhalde und er sah diese ganzen Müll, Riesenberge. Und er hatte es auf dem Herzen, eine Musikschule aufzubauen. Habt ihr vielleicht schon mal was davon gehört? Eine Musikschule aufzubauen, aber das Problem war, da gab es keine Musikinstrumente. Und der Chaves arbeitete mit einem Nicolas Gomez zusammen. Und dieser Gomez hatte die Gabe, dass er im Müll verschwand und immer irgendetwas gefunden hat, was recycelt werden konnte. Ja, das war so seine Aufgabe. Und er sagte zu diesem Gomez, such mir Materialien, die recycelt werden können und die zu Musikinstrumenten verarbeitet werden können. Und was sie machten, sie gründeten diese Musikschule und sie gründeten das Orchester Landfill Harmonic. Und die Kinder und Jugendlichen spielten auf Instrumenten, die aus Müll produziert wurden. Da war zum Beispiel aus einem Altölkanistern und alten Kochutensilien wurde ein Cello. Aus kleinen Dosen eine Flöte, ein Schlagzeug mit alten Röntgenaufnahmen als Trommelfell. Ne? Wolfgang, das wäre doch mal was. Ja? Eine Violine aus verbeulten Aluminiumschüssel und Stimmgabel. Aber dieser Fabio Chaves sah den Müll, aber er sah nicht nur den Müll, er sah Musik. Er sah Musik. So ist Gott. Er sieht mich und sieht nicht den Müll. Er sieht, dass ich ihm Ehre bringen kann. Und er ist in der Lage, und ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie er das macht. Er ist halt allmächtig. Er ist in der Lage, dass wir alle den Müll, den wir haben, zusammenbringen. Und dass er unser Leben so transformiert, dass wir für ihn ein schönes Orchester bilden können. Ich möchte kurz wiederholen, wie Gott zerbrochene Leben wieder aufbaut. Durch sein Wort, durch den Prozess des Wirkens des Heiligen Geistes, durch seine Gnade, durch seine Geduld und durch seine Allmacht. All das sehen wir in Jeremia und Gott zeigt ihm, schau, so kann ich Leben wieder aufbauen, so kann ich wiederherstellen, so stelle ich wieder her. Und das war damals so und es ist heute so. An den Prinzipien hat sich nie was geändert. Und ich möchte dich ermutigen und einladen, wende diese Dinge an. Lies sein Wort. Wenn du es nicht verstehst, lies es. Wie ich gesagt habe, in dem Wort liegt Kraft. Wende diese Dinge an. Ich möchte schließen mit Jeremia 32, Vers 17. Und das ist so ein, vielleicht so prophetisches Wort für dich jetzt auch. O Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinen Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Amen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass dir nichts unmöglich ist, wenn du unser Leben anschaust. Und ich bete, dass da, wo Leute kämpfen auch mit Themen, mit Gebetsanliegen, wo sie auch vielleicht sind auch Ehen auch zerbrochen oder Ehen sind herausgefordert. Jesus, ich bitte dich, dass du bei den Menschen, die wollen, dass du da anfängst, die Prozesse zu gehen und Wiederherstellung hervorzubringen. Wir beten, Herr, für diese Gemeinde, dass es ein Ort ist der Wiederherstellung, der Heilung, der Zurüstung, der Freiheit. Und wir beten auch für dein Volk Israel, so wie Jeremia gesehen hat. Er sagt, und du gesagt hast, ich werde aus diesem Ton etwas Neues formen. Und Herr, wir bitten dich, dass Israel, dass die Juden dich erkennen, dass sie an dich glauben, dass sie Jesus, dich sehen und erkennen und dass sie zu dir kommen. Wir wollen wirklich das Volk Israel segnen. Wir bitten dich, rühr es an, rühr uns an, rühr unser Land an, rühr unsere Gemeinde an, Herr. Danke für alles, was du tust und rühr auch die Menschen an, mit denen wir unterwegs sind, die zerbrochen sind, die kaputt sind. Rühr diese Leben an. Vielleicht machen wir lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich verabschiede mich jetzt vom Stream. Seid gesegnet, ich bete, dass wir wirklich jeden jetzt segnest zu Hause, dass wir wirklich deine Liebe, deine Nähe erfahren, dass du uns wiederherstellst, dass jetzt Hoffnung in dein Leben kommt, Hoffnung in dein Wohnzimmer, Hoffnung in deine Familie, Glauben in deine Beziehung, Glauben in deine Gottesbeziehung, dass da, wo Menschen dir geschadet haben, dass du wiederhergestellt wirst. Und dass die Lügen, die über dich ausgesprochen werden, dass sie jetzt zerbrochen sind in Jesu Namen. Ich bete für Freiheit und ich bete für Gnade und ich bete für die Liebe des Vaters, dass sie jetzt, da wo du bist, einzieht in dein Herz und dass es auch dort bleibt. Amen. Lass uns...